Heute habe ich Sarah Seelentag zu Gast. Sie ist nicht nur eine liebe Sprecherkollegin, sondern auch Poker-Kommentatorin und Pokerspielerin. So spannend wie das klingt, ist diese interessante Frau auch und ich freue mich, sie dir heute vorstellen zu dürfen. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß!
Hallo Freunde! Es ist wirklich wie verhext! Und wenn ich sowas sage, wisst ihr, der Kartoffelbrei ist am Dampfen. Die Sache ist die, jemand will mir meine Stimme weghexen. Ene mene miste, schreibt euch auf die Liste.
Schützt die Kunst vor KI, die Petition des Verbands Deutscher SprecherInnen.
In diesem Podcast geht es ja darum, die Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und die viel zu erzählen haben. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Sarah, magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
Hallo liebe Vera, ja sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Sarah, ich bin 31 Jahre jung, komme ursprünglich aus dem schönen Bayern in Rosenheim, aus einem kleinen Dorf und mittlerweile lebe ich schon seit 8 Jahren in Berlin. Genau. Wann bin ich darüber? Ich glaube, ich bin während meines Studiums bin ich rübergezogen. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und genau. Und bin dann, ich wollte gerade sagen, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich eigentlich direkt nach meinem Bachelor bin ich in die Berufswelt eingestiegen und war da Projektmanagerin. In Hamburg habe ich das gemacht und mittlerweile bin ich beruflich aber auf andere Wege umgestiegen.
So haben wir uns ja auch letztendlich kennengelernt. Auch mal wieder eine Bekanntschaft über Instagram, denn uns verbindet beide die Sprecherei. Du hast jetzt aber gerade schon gesagt, also eigentlich kommst du aus der Wirtschaftspsychologie. Wie bitte kommt man denn dann auf die Sprecherei?
Es hat mehreres zusammengespielt. Ich war in meinem Job nicht ganz glücklich. Ich habe sehr viele Überstunden gemacht. Ich habe in einer Agentur gearbeitet und da ist es ja ganz üblich, dass man ein bisschen mehr arbeitet, sich ein bisschen mehr aufopfert hier und da. Bei mir hat das letzten Endes zu einem sehr früh erkannten Burnout geführt. Also irgendwie habe ich da recht schnell gemerkt, mir geht es überhaupt nicht mehr gut nach nicht mal 2 Jahren. Und ja, ich war sowieso in so einer kleinen Krise für mich. Ich war dann isoliert, also ich habe dann quasi mir eine Pause genommen und war sowieso ich habe sowieso überlegt, ob ich was anderes machen möchte und was jetzt so mein Ding ist. Und wie es das Schicksal so wollte, an dem Tag, als ich gekündigt hatte, hatte ich halt eine Anzeige gesehen, Thema Sprechen. Die Leute, die ein bisschen in der Szene sind, wissen, welche Anzeige ich da gefunden habe.
Naja, es gibt schon unterschiedliche, aber...
Es gibt unterschiedliche. Ich habe aber leider keine klassische Theaterausbildung oder Schauspielausbildung. Ich bin da durchs Quereinsteigen reingekommen sozusagen. Es ist aber auch ganz lustig, weil wir werden wahrscheinlich noch später drauf eingehen. Ich wurde von einem Menschen angesprochen, von mehreren Menschen, dass ich eine sehr schöne Stimme hätte. Unter anderem von einem Sportmoderator. Und dieser Sportmoderator war Poker-Kommentator. Und der hat mich schon Jahre vorher, ich glaube 4 Jahre oder 3 Jahre vorher, darauf angesprochen und meinte, als ich ihm eine Sprachnachricht geschickt hatte, meinte er so, ich muss unbedingt was mit meiner Stimme machen. Und das wurde dann auch in meinem Job, war das immer irgendwie eine Leidenschaft von mir. Denn ich habe für einen großen Kunden gearbeitet, Stork. Und da gab es ja auch immer viel Media, also viel Werbung, die gemacht haben, auch im Fernsehen. Und ich habe dann mal gefragt, weil früher war es tatsächlich mal üblich, dass Agenturmitglieder das selber gesprochen haben, um die Buyouts, die teuren, zu sparen. Und ich dachte mir so, hey, darf ich das nicht machen? Und es wurde leider nicht abgesegnet, aber trotzdem, diese Leidenschaft und so war immer schon da irgendwie dafür da.
Super cool.
Genau. Und ja, und als ich dann diese Anzeige gesehen habe, dann ein bisschen, glaube ich, auch manchmal an Schicksal, gerade in so schweren Zeiten, dachte ich mir, why not? No risk, no fun.
Ja.
Jetzt setzt du da mal drauf, investierst in dich selber. Du warst ja eh gerade am Boden. Vielleicht gibt es dir wieder irgendwie Kraft aufzustehen, weil du was Neues hast, wofür du dich begeisterst. Und ja, so war es dann auch.
Wow.
Genau. Ich hatte ja dann auch Zeit. Also ich war ja quasi arbeitslos dann auch. Also krankheitsbedingt halt. Und ja, habe mich da voll und ganz dann in meine neuen Aufgaben reingehängt.
Mhm.
Genau.
Und du hattest das immer, weil du ja vorhin die Pokerei angesprochen hast. Und auch das mit dem, der gesagt hat, du sollst doch was mit deiner Stimme machen. Das lief alles immer parallel. Also du bist eigentlich professionelle Pokerspielerin. Kann ich das
Würde ich so nicht ausdrücken. Auf gar keinen Fall eigentlich sogar. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede im Pokern.
Okay.
Und letztlich ist es auch bis heute eigentlich nur ein für mich mittlerweile lukratives Hobby, würde ich behaupten. Okay. Also es war schon immer, also ich poker jetzt seit 8 Jahren auch. Also es hat ziemlich genau damit angefangen, als ich nach Berlin gezogen bin. Das war mitunter sogar ein Grund, als ich das Spiel kennenlernen durfte. Und tatsächlich haben sich meine Eltern in der Zeit geschieden. Deswegen war es jetzt nicht mehr so ganz heimelig zu Hause.
Okay.
Und ich habe mich dann entschieden, why not? Berlin ist auch eine Stadt voller Chancen und Möglichkeiten. Mein Studium hat es mir auch ermöglicht, weil ich, das war an einer Fernuni.
Mhm.
Demnach war ich ortsunabhängig. Und genau, seit 8 Jahren. Und irgendwie habe ich es geschafft, immer damit ein bisschen, also immer lukrativ zu spielen. Die meisten Spieler, ich weiß jetzt nicht genau den Prozentsatz, Gott, wenn mir da Pokerspieler zuhören, die denken sich, was laber ich für eine Scheiße. Aber ich würde sagen, 90%, 80%, ich nehme mal diese 80%, die üblichen 80%, verlieren ihr Geld halt bei dem Spiel. Genau, also, denn es ist ein Spiel um Geld. Aber werden wir später noch.
Ja, genau, da habe ich noch viele Fragen dazu. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie rum wir anfangen. Also, das Sprechen ist Leidenschaft und Beruf. Das Pokern ist Leidenschaft und Hobby. Lukratives Hobby, also so ein bisschen Beruf. Berufung, so vielleicht eher.
Berufung, ja, genau. Ja.
Okay. Aber du hattest ja auch vorhin gesprochen von diesem Sportmoderator. Und dann haben wir ja festgestellt im Gespräch, im Vorgespräch, du bist ja auch noch Poker-Kommentatorin.
Geworden, ja.
Okay, lass uns mal mit dem Pokern an sich anfangen.
Mhm.
Also das ist ja jetzt nicht das gewöhnlichste Spiel, ja? Also um mal zu sagen, ja klar, du, ich gehe da auf Wettbewerbe, ist ja gar kein Thema. Wie hat sich denn das ergeben oder wie, ich habe einmal in meinem Leben Poker gespielt in so einem privaten Kontext und auch gar nicht um Geld, sondern nur um diese Chips halt und kann mir die Faszination dahinter sehr gut vorstellen. Und ja, wie bist du dann dazu gekommen, dass du das intensiviert hast?
Also es hat tatsächlich durch mein Studium begonnen und durch einen Freund. Er meinte, Poker sei kein Glücksspiel. Ich meinte, hä? Doch, das ist doch ein Glücksspiel, das hört man doch überall. Er meinte, nein, es ist nicht, es ist ein Geschicklichkeitsspiel und es hängt auch mit Strategie zusammen. Ich, Google angemacht, Poker eingegeben, geschaut, Poker kein Glücksspiel, Fragezeichen. Tatsächlich, es hat was mit Geschicklichkeit. Es wird auch mittlerweile als Geschicklichkeitsspiel anerkannt.
Ah.
Es ist sogar in den, jetzt will ich auch nichts Falsches sagen, aber es wurde auch bei dem Verband, irgendwie Sportverband aufgenommen. Also es ist mittlerweile als Sport auch anerkannt.
Okay.
Finde ich ganz cool, die Entwicklung, weil ja, in der Szene hat man ein bisschen dafür gekämpft, dass es nicht nur als Glücksspiel durchgeht.
Okay.
Weil es wirklich durchaus viel mehr ist. Und Ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert und habe mich dann ein bisschen mit den Strategien von Poker auseinandergesetzt und gerade von Live-Poker. Und Körpersprache hatte da halt einen großen Impact. Und durch meinen Psychologie-Hintergrund hatte ich halt total ein Faible dafür, wie kann ich jetzt Körpersprache, wie kann ich das manipulieren, wie kann ich das ausnutzen, wie kann ich Leute lesen, und habe mich da halt voll reingehängt. Gerade in die Komponente erstmal. Und dann habe ich das Spiel natürlich kennengelernt und gemerkt, dass es nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil ist, dieser Körpersprache-Ding. Sonst auch noch Mathematik, Mindset, ganz viel. Also unglaublich, man braucht ein krasses Mindset. Also das sind vielleicht auch schon die Faktoren, die mich am Poker so reizen.
Mhm.
Es braucht so viele Fähigkeiten oder Bereiche aus dem Leben, die stimmen müssen, um das lukrativ spielen zu können, dieses Spiel. Und das, also wirklich, das fängt auch schon bei gesunder Ernährung an, oder gesunden Schlaf, weil du sitzt unglaublich lange an einem Ort und musst hochkonzentriert sein.
Okay.
Da geht's manchmal um, also ich saß in einem Turnier, da ging's für mich um 100.000 Euro. Und du kannst dir vorstellen, wie konzentriert man sein muss, um da wirklich das Maximum rauszuholen. Ich habe die 100.000 Euro nicht bekommen. Um mal vorwegzunehmen.
Oh, wollte ich gerade fragen.
Nein.
Oh, verdammt.
Aber es gab eine andere leckere Summe für mich am Ende.
Okay.
Aber also es erfordert echt viele Konzentrationen über mehrere Tage. Die meisten Turniere, die in so einem Betrag enden, gehen über 3 Tage. Also,
oh, wow.
Du fängst an, du musst 12 bis 14 Stunden, manchmal sogar länger, sitzt du am Pokertisch. Man hat Pausen alle 2 Stunden, so ungefähr eine Viertelstunde.
Okay.
Sitzt du aber da und bist konzentriert und spielst das Spiel.
Wow.
Und wenn du da nicht ausgeschlafen bist, wenn du da nicht vernünftig gegessen hast, nicht zu viel, nicht zu wenig. Du weißt es selber, wenn man dann in der Pause sich überfrisst vielleicht, so weil man gerade auf Kohldampf hat, ja, dann ist man erstmal ausgenockt für die nächste Stunde irgendwie, wird sich gerne mal hinlegen. Genau, oder dann auch mit Bad Beats, sogenannten Bad Beats, also sprich, wenn man mal durch das Glück, weil die Glückskomponente ist halt noch da, jeder kann gewinnen in dem Spiel. Wenn du durch das Glück einfach, oder anders gesagt, wenn du Pech hattest, und aber entscheidungstechnisch alles richtig gemacht hast, also mathematisch und so weiter, und den Gegner richtig gelesen hast, und am Ende kommt aber die Karte, die für dich gar nicht passt, und der Gegner gewinnt trotzdem alles. Damit umzugehen, auch also psychisch, das ist eine Herausforderung. Weil tatsächlich, und das ist jetzt schon eher so eine grobe Richtzahl, in 80% der Fälle verlierst du. Das heißt, an 8 Tagen von 10 verliere ich. Mhm. Und ich komme nach Hause und muss am nächsten Tag genauso motiviert wieder hingehen wie am ersten Tag.
Mhm.
Also das ist echt verrückt, wie beeinflussend das eigentlich ist, dieses Spiel auch. Also es ist kein Spiel, wo man hingeht und danach abgeschlossen hat.
Glaube ich.
Genau.
Also so wie du das beschreibst, also ich meine, dass das irgendwas mit mentaler Stärke zu tun haben muss, das war mir schon klar.
Mhm.
Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist es ja echt, man könnte ja sagen Hochleistungssport, weil du ja wirklich auf allen Ebenen präsent sein musst. Ne?
Definitiv, definitiv.
Dieses Ausmaß war mir, glaube ich, nicht bewusst. Ja.
Spannend. Mhm. Ja, finde ich auch toll, hier gerade die Möglichkeit zu haben, über diesen tollen Sport oder dieses tolle Spiel irgendwie ein bisschen Passion zu verbreiten, vielleicht auch Lust auf das Spiel zu machen, weil es auch wirklich eine Challenge an einen selber ist. Es erfordert auch unglaublich viel Disziplin, die richtigen Entscheidungen jedes Mal zu treffen, sich nicht beeinflussen zu lassen von den Gegnern auch teilweise, die manchmal provozieren, die manchmal einfach nur nervig sind, weil sie dich zum Beispiel volllabern oder sonst was, weil es ja auch ein interaktives Spiel ist mit anderen Leuten. Du hast total viele verschiedene Nationalitäten oft am Pokertisch, die du triffst. Manche sind gesprächiger, manche nicht. Manche sitzen da das erste Mal und du denkst dir, oh Gott, was macht der da? Wie soll ich hier nur gegen den gewinnen?
Mhm.
Und da die Nuancen und die diese kleinen, feinen Stellschrauben zu finden, das bedeutet aber, also das bedeutet auch, dass man nach dem Spiel noch ganz viel analysiert. Dann ist natürlich auch noch die mathematische Komponente da. Es gibt für alles im Poker mittlerweile so Solver, also sprich KI und Statistiken, die einem sagen, was das richtige Spiel ist. Also,
okay.
Genau. Und dann kommen die ganzen menschlichen Facetten dazu, weil nicht jeder spielt ja nach diesen mathematisch richtigen Vorgaben. Können wir gar nicht. Also eigentlich ist es auch ein Spiel, wer die wenigsten Fehler macht, weil ohne Fehler geht dieses Spiel nicht.
Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Menschen sitzen da an einem Tisch?
Also es sind an einem Tisch sitzen zwischen 6 bis 10 Leute. In der Regel sitze ich meistens mit 8 bis 9 Spielern am Tisch. Das ist je nach Turnier unterschiedlich, genau. Aber die häufigste und verbreitetste Anzahl sind, würde ich sagen, mittlerweile 8 Spieler. 8 oder 9.
Okay.
Genau.
Okay. Und altersmäßig gemischt?
Alles.
Geschlechtsmäßig
dabei.
Gemischt? Alles.
Geschlechtsmäßig ist 10, wenn wir 10% Frauen haben, dann ist das viel. Also ich würde sagen.
Ach so, also das
Frauen.
Ist schon noch so klassisch, wie ich es jetzt vielleicht auch im Kopf
absolut.
Habe, dass das schon eher so ein Männerding
es
wäre.
Es ist ein absolutes ja? Männerspiel mhm. noch häufig.
Okay.
Obwohl, ja, wissen wir nicht, warum es. Wir wissen in der Szene nicht, warum so wenige Frauen pokern, aber es ist immer noch der Fall, dass wenn wir 5% sind, dass wir uns freuen.
Okay.
Genau. Und also es fängt aber wirklich schon altersmäßig bei 18 an, sobald junge Menschen ins Casino können, die da irgendwie schon früh Pokerbezug finden, immer mehr auch. Also es wird immer jünger, habe ich das Gefühl, den Eindruck.
Okay.
Weil, ja, also es gibt immer mehr clevere Kerlchen, die da das Spiel, die da auch das verstehen, irgendwie die Tiefe dieses Spiels.
Okay.
Und dann gibt es natürlich auch wirklich bis ganz alt. die
okay.
einfach nie aufgehört haben, die Passion zu haben, die auch schon diverse okay. Poker-Varianten vor meiner Zeit gespielt haben, weil das Spiel hat sich ja auch unglaublich entwickelt irgendwie. Da gab es irgendwelche komischen anderen Varianten. Und
okay.
Ja, genau. Das haben sie bis heute irgendwie die Leidenschaft bei sich behalten.
Ja, und jetzt stelle ich mir das ja so vor, dass man da, also so wie im Film, alle sitzen da, es ist eine verrauchte Umgebung.
Ja.
Alle haben einen Whisky vor sich und
ja.
Es ist auf jeden Fall Nacht. Ja?
Ja.
Wie ist es in der Realität?
In der Realität ist es so, also ich habe jetzt gerade vor Augen das Casino, wo ich am meisten und öftesten spiele derzeit. Das ist eine riesige Halle.
Ja.
Mit, keine Ahnung, Hunderten von Tischen, wo jeder Tisch 9 Leute besitzt. Machen wir es einfacher mit 10.
Oh, wow.
Und dann hast du da deine 100 Tische und dann sitzen da halt in einem Raum einfach mal die 1000 Spieler. Und überall dieses Geklapper.
Krass.
Keiner raucht, weil Rauchen nicht erlaubt ist. Der Raum ist arschkalt, weil Sauerstoff reingepumpt wird.
Ah.
Ja, nicht selten sitzen da manche mit Decken oder Hoodies einfach.
Ach, krass.
Also deswegen ist es auch nicht so Klischee, Frauen sitzen da mit ihrem Ausschnitt oder sowas.
Ah, ja, weil, genau, so im Abendkleid
genau.
möglichst viel Dekolleté, damit man den anderen ablenkt. Ja, nein,
genau.
Zu kalt.
Ja, genau, es gibt diese Frauen, aber ich vermeide es mittlerweile mit meinen Reizen zu spielen.
Okay.
Ich habe es nie gemacht, aber es ist einfach so kalt, dass ich da keine Lust habe, im Ausschnitt da zu sitzen.
Okay.
Und Jogginghose oft auch, also viele, weil einfach du sitzt so lange, du kannst da nicht irgendwie, normalerweise hat man das Bild vor Augen im Smoking oder sowas,
ja.
oder Anzug, Kleid, die Frauen, so ein bisschen à la James Bond, ne?
Mhm.
Genau, auch Whiskyglas, ja, das ist erlaubt. es ist aber meistens Bier. Und
ja,
also Jogginghose, bequeme Klamotten, weil du sitzt da halt deine Stunden.
Okay. Und das Thema Nacht?
Ah, genau, Thema Nacht.
Also das ergibt sich ja, du hast ja vorhin irgendwas von 12 Stunden erzählt.
Genau, das ergibt sich.
Dann wird ja irgendwann Abend oder Nacht.
Genau, also man hat in einem Turnier oft mehrere Möglichkeiten einzusteigen bis zu einer bestimmten Levelzeit, sag ich mal. Ab da dürfen nicht mehr neue einsteigen. Mhm. Aber bis dahin hat man die Chance, über den Tag, das fängt um, ich würde sagen, um 11 Uhr morgens fängt es manchmal an, hat man die Möglichkeit einzusteigen und im Laufe des Tages halt noch ein paar Mal. Mhm. Und die letzte Möglichkeit ist um 18 Uhr fängt dann nochmal. Ah, es ist ein bisschen schwierig gerade für Laien, das vielleicht gerade so zu erklären. Ich bin auch nicht so gut im Erklären. Es gibt mehrere Start, man nennt es Flights, also Möglichkeiten. Mhm. Oder wie mache ich es am besten? Einfach. Es fängt um 18 Uhr, fängt noch die letzte Möglichkeit an. Mhm. Und bis, ich glaube, 22 Uhr kann man sich dann noch in diesen Flight, in diese Startmöglichkeit, in diesen Tag einkaufen. Das heißt, wenn du um 22 Uhr noch die Möglichkeit hast, reinzujumpen in dieses Turnier, dann zieht sich das entsprechend noch lange.
Okay.
Es geht teilweise bis 4 Uhr nachts oder so,
wow,
bis du dann den Tag abgeschlossen hast. Dann musst du erstmal runterfahren, runterkommen, nach Hause und so weiter, ne? Und am nächsten Tag geht es dann oft um 13 Uhr wieder weiter.
Okay.
Und dann teilweise sitzt du halt wieder bis abends um 12 oder so, 1 Uhr. Dann gehst du wieder ins Bett und am nächsten Tag geht's wieder, je nachdem, manchmal 14 Uhr, manchmal 17 Uhr auch erst, dann wieder weiter. Und da können sich, das ist auch je nach Turnieranbieter oder es gibt verschiedene Hosts, die Turniere organisieren, also verschiedene Vereine oder sonst was. Und manche halten diese Turniere kurz und haben dann nur 2 Startmöglichkeiten oder 2 Tage, sagen wir es mal so. Und es geht einfach manchmal bis 11 Uhr morgens.
Ach krass. Ja, aber da ist doch die Konzentration, das ist doch crazy. Also
es ist bei allen aber so.
Ja.
Und da ist es so, der länger aushält, beispielsweise stell dir vor, weil das passiert natürlich auch ständig, du sitzt da mit, also am letzten Tisch, alle anderen Leute sind schon rausgeflogen, du sitzt da mit den letzten 10, sagen wir mal, und ja, wieder vielleicht 8 von 10 sind Hobbyspieler, die vielleicht 2-mal im Jahr oder so pokern. Ja, kannst du dir vorstellen, wie die drauf sind um 6 Uhr morgens, um 8 Uhr morgens, um 11 Uhr morgens?
Ja.
Und aber welchen Vorteil dann die das öfter machen haben? Also, wer länger durchhält.
Ja. Also ist es eigentlich gar nicht so schlecht, länger durchzuhalten oder durchhalten zu können, weil dann auch Gewinnchancen höher sind?
Ich würde durchaus sagen, ja. Mhm. Also ich hatte vor 2,5 Wochen einen Final Table, den ich spielen durfte. Und mein Gegner, als wir nur noch zu zweit waren, hat irgendwann um 3 Uhr nachts gesagt, boah, er kann langsam nicht mehr, er will halt jetzt auch langsam mal fertig werden.
Ja.
Und ich bin um 3 Uhr nachts rumgesprungen wie ein junges Reh, weil es halt meine Zeit ist, wo ich sehr konzentriert bin. Meine Arbeitszeit manchmal, also jetzt beim Sprechen, meine Comfortzone, die fängt eigentlich erst um 10 Uhr abends an. Also ich traue es mich gar nicht so laut zu sagen, aber es ist einfach so.
Ja.
Ich bin auf meinem Peak und das war auch schon während meinem Studium so. Also das ist nicht durch das Sprechen erst gekommen. Ich blühe oder meine Konzentration fängt abends an.
Ja, das war ja auch im Vorfeld relativ interessant für mich, als ich dir Terminvorschläge gemacht habe für dieses Interview und du so meintest, naja, also wenn es ginge, dann erst ab nachmittags, weil ich muss auch schlafen noch. Und na klar, ich meine, ich konnte mir das ja jetzt so einrichten, aber das heißt, du hast ja einen völlig anderen Rhythmus als auch dein Umfeld oder hast du dann nur mit Pokerleuten zu tun? Nein, und was ist mit Aufträgen, die tagsüber ablaufen? Was machst du denn damit? Und ja, da kommen viele, viele Fragen auf. Wie managst du das? Weil wenn du ja auch sagst, im Turnier bist du da einfach mehrere Tage beschäftigt und da geht's ums Spielen und ums Schlafen und mehr ist da nicht und Essen. Also da kannst du ja dann auch gar nichts annehmen in der Zeit, vermute ich, weil da ist das ja Priorität.
Ja.
Und also wie sieht denn so dein Zeitplan aus? Wahrscheinlich super, super unterschiedlich, oder?
Ja. Sehr durchwachsen auf jeden Fall. Aber ich habe ja als Selbstständige die Freiheit, mir das selber einteilen zu können. Und Also in der Vergangenheit habe ich mich tatsächlich immer ein bisschen geschämt für meinen Rhythmus, weil es immer, ich musste halt oft Kunden erklären, warum ich um 9 Uhr morgens keinen Termin machen möchte oder um 12 Uhr nicht, oder ja, keine Ahnung, um 11 Uhr nicht vormittags einen Termin haben möchte. Oder teilweise mich erklären musste, warum ich um 3 Uhr nachts noch eine E-Mail verschickt habe. Die habe ich eigentlich immer getimed, aber nicht überall kann man es timen und möchte ich auch nicht immer. Und mittlerweile wissen meine Kunden eigentlich recht gut, dass ich zu welchen Zeiten ich arbeite.
Ja.
Und es ist dann tatsächlich so, dass meine Arbeitszeit für mich erst nachmittags beginnt.
Ja.
15, 14, 15 Uhr oder sowas. Dann natürlich bis ich ins Bett gehe, weil ich meine, selbst und ständig, nein, das nicht. Aber wenn man mal eine E-Mail reinbekommt, wann auch immer, dann beantwortet man die halt. Also mache ich auch noch kurz vorm Bett gehen. Also deswegen selbst und ständig, ne?
Mhm.
Und Pokertagen, also ich habe es ganz gerne so, montags bis freitags oder donnerstags bin ich mehr Sprecherin und am Wochenende bin ich mehr die Pokerspielerin. Und ich komme ja auch überhaupt gar nicht so weit an manchen Tagen.
Okay.
Das heißt, ich manchmal, es gab schon Turniere, wo ich hin bin, nur eine Chance wahrnehmen wollte, weil das Buy-in dementsprechend vielleicht hoch war, also die Startgebühr. Und gesagt habe, so, ich werde mich nur einmal einkaufen hier und bin nach einer Stunde oder einer halben Stunde schon wieder rausgeflogen. Und dann ist der Tag ja auch frei.
Ist das Wochenende auch frei, ja, oder so, ja, genau, okay.
Also, ja.
Jetzt hast du ja nochmal so das Thema Geld angesprochen. Es wurde vorhin schon mal so eine Summe genannt. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt nachhaken darf, aber ich möchte, also wir reden hier ja von einem Spiel, das um Geld geht. Das heißt, du musst was investieren, um überhaupt mitmachen zu können. Hast du da, also ich meine, wie setzt du dir denn da auch persönliche Grenzen? Weil ich war mit meinem Mann damals in Las Vegas und wir waren da im Casino.
Ja, da war ich noch nie leider.
Und ich bin da in totalen Flow gekommen. Ja. Und dann haben wir mal gewonnen und dann war das so, ach komm. Und wir haben das Glück so derartig herausgefordert, dass wir natürlich am Ende gar nichts hatten. Haben aber auch gesagt, okay, wir setzen nur so und so viel ein und dann ist fertig. Und dann genießen wir den Abend auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Gelingt dir das immer oder hast du auch schon so irgendwie dann so, nein, ich setz jetzt doch noch mal was oder wie läuft das? Oder nimmst du immer das, was du gewonnen hast, beim nächsten Mal wieder oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also am Anfang war es natürlich so wie ein Hobby, sage ich mal. Also ich habe es auch so betrieben. Statt ins Kino zu gehen und da irgendwie 30 Euro auszugeben, bin ich zweimal nicht ins Kino gegangen und habe dann die 60 Euro genommen und zum Pokerspielen.
Mhm.
Und so habe ich das am Anfang immer gemacht. Das war einfach ein Ersatz für andere Hobbys, die auch Geld kosten. Sobald ich was gewonnen habe, habe ich mir das tatsächlich auf die Seite gepackt und danach dann meine nächsten Startgebühren für die Turniere bezahlt. Ich spiele übrigens nur Turnier. Es gibt noch Cash Game.
Okay.
Da kann man, das ist kein Turnier, sondern da kann jeder seinen Betrag mitnehmen, also zum Beispiel 100 Euro nimmt man mit an den Tisch und um diese 100 Euro spielt man. Also jeder Chip ist auch 1 Euro zum Beispiel entsprechend wert. Mit den Turnierchips hingegen kannst du dir nichts kaufen. Das sind einfach wertlose Chips. Genau, aber bei Cash Game hat jeder Chip einen Wert. Deswegen bei Turnier ist es auch etwas, kalkulierbarer und überschaubarer, weil man kann an einem Abend dann schon mal hochrechnen manchmal, dass man halt nur an dem einen Abend 60 Euro verlieren kann. Mehr nicht. Genau. Und aber man muss sich natürlich diese Turniere auch rauspicken.
Okay.
Es gibt Turniere, die kosten 60 Euro. Es gibt aber auch Turniere, die kosten 10.000 Euro Startgebühr.
Wow, okay.
Ja, oder 1 Million Startgebühr.
Ach krass.
Das ist, glaube ich, das Höchste, was bisher gespielt wurde, 1 Million.
Okay.
Genau. Ich glaube, das wurde dann auch sogar gespendet.
Ach, krass.
Also das waren dann sogar die ganzen High Roller nennt man die in unserer Szene.
Okay.
Genau. Aber es sind trotzdem, es gibt wirklich jährlich mehrere Turniere, die 25.000, 50.000 Startgebühr haben. Ja, solche Turniere sollte man sich nicht aussuchen, wenn man es nicht hat.
Ja.
Oder nur einen Schuss hat. Das ist auch so. Man rechnet eigentlich, man sollte das 100-fache bis 200-fache an dem, was man spielen möchte. Also sprich, wenn ich jetzt nur 100...
Besitzen.
Genau. Mhm. Mhm. Also sprich, wenn ich jetzt 100€ Turniere spielen möchte, mir die nur rauspicke, dann eben das 100-fache davon sollte ich auf der Seite haben als Rücklage.
Okay. Genau. Wow. Kann ich da jetzt, also nicht, dass ich es könnte, aber könnte ich da jetzt auch einfach mitmachen?
Ja, absolut.
Weil du vorhin ja auch gesagt hast, das sind Menschen, die nur ein- oder zweimal im Jahr spielen. Also ich könnte jetzt auch mir irgendwie im Internet ein Turnier aussuchen und da antreten.
Absolut.
Oh, krass.
Jederzeit. Na, heute Abend?
Genau, wir sehen uns. Nein.
Nein,
vor allem, ich kann so lange nicht mehr wach bleiben. Ja. Das ist mein Problem. Da muss ich erst wieder üben, wenn die Kinder größer
sind. Online ist es tatsächlich auch, vielleicht ganz kurz, online ist das eine ganz andere Geschichte. Da kannst du deine Zeiten frei einteilen. Du kannst ganz, ganz kleine Turniere spielen, die nur eine Stunde oder sowas gehen. Und auch morgens um 10 anfangen oder sonst was. Also das ist wirklich, kannst du dir vorstellen, da ist all you can eat.
Ja, verstehe. Okay,
und auch ganz kleine Beträge. Machen. Also online kann man, glaube ich, bei $1.10 schon anfangen.
Ach, krass.
Genau.
Okay.
Ja.
Ja. Und weil du ja vorhin gesagt hast, es sind so viele unterschiedliche Nationalitäten auch da, dann läuft das Ganze auf Englisch.
Mhm.
Oder? Ja. Mhm. Das heißt also, man sollte da schon auch sicher in Sprechen sein und im Verstehen, oder?
Es geht. Wenn man die Regeln kennt, dann sind die Regeln ja überall gleich und man muss kein Englisch, also man muss eigentlich, im Endeffekt muss man gar nichts reden, theoretisch am Pokertisch. Also du musst gar nichts sprechen.
Okay.
Du kannst einfach die Chips sprechen lassen sozusagen und das war's. Und dann bist du da halt nonverbal unterwegs.
Ja.
Ja.
Da komme ich nämlich auch zu einer Frage. Ich habe ja dein Instagram-Profil mir ein bisschen angeguckt und da bist du mit Sonnenbrille und Kopfhörer drauf zu sehen.
Ja,
da habe ich dann so gedacht, Moment mal, ist das üblich, ist es erlaubt, dass du dich quasi so abschottest, nenne ich es jetzt mal, versteckst, um dir da die Konzentration, ich schätze, du machst es ja nicht unbedingt damit, oder du machst es wahrscheinlich auch, damit man dich nicht lesen kann, oder? Also das
Beides.
Ist üblich oder das ist erlaubt oder das ist einfach normal.
Ja, ich kann kurz drauf eingehen, wenn du magst.
Gerne.
Also ich spiele mit Sonnenbrille. Das hat sich während Corona ergeben.
Mhm.
Da mussten wir ja mit Masken spielen, hier und da in manchen Casinos. Und meine Brille, ich trage Brille und die ist beschlagen, wenn ich eine starke Hand hatte oder geblufft habe. Bei beiden, mein Körper hat halt einfach reagiert.
Hot Baby.
Die Aufregung, yes. Und dann ist meine Brille beschlagen.
Ja.
Jeder kennt es, der Brille trägt, wenn man im Winter irgendwie reingeht, beschlägt sie auch ständig. Oder wenn man aufgeregt ist, nervös ist, je nachdem, bei manchen beschlägt die Brille da. Bei mir ist es durch die Maske verstärkt vorgekommen.
Ja.
Und die Sonnenbrille ist komischerweise nicht beschlagen.
Okay.
Also, oder man hat es gar nicht gesehen und irgendwie habe ich den Effekt da wohl auch nicht. Und dann habe ich mir halt angewöhnt, die Sonnenbrille aufzuhaben.
Ja.
Und irgendwie hat mir das so gut gefallen, weil ich die Leute halt wirklich, also meine Sonnenbrille hat wirklich ist komplett verspiegelt.
Ja.
Hat auch Dioptrien drin, by the way. Also ich sehe gut meine Karten. Und es hat den Vorteil, dass ich meine Gegner beobachten kann, ohne dass sie es merken, dass ich sie beobachte. Weil jeder weiß, wenn er beobachtet wird von sich, dass er sich dann irgendwie anders verhält, weil er weiß, er wird gerade beobachtet. Wenn derjenige nicht weiß, dass er beobachtet wird, verhält er sich ganz normal. Und das ist meine Base. Ich brauche den Normalzustand. Wie verhalten sich Leute, wenn sie keine Karten haben? Wie verhalten sich Leute, wenn sie Karten haben?
Mhm.
Also beides, um das so zu gleichen.
Okay. Und das heißt, wenn dann Also sitzen dann durchaus auch mal da eben 10 Leute mit einer Sonnenbrille?
Ja,
oder?
Kann auch passieren, ja. Genau. Und die Kopfhörer sind dann einfach, um mich ein bisschen abzuschotten manchmal, weil man hat tatsächlich sehr häufig gesprächige Leute. Ich mag das auch, deswegen spiele ich ja auch live. Ich mag den Austausch auch, ich bin auch offen. Aber manchmal eben möchte ich auch konzentriert bleiben, manchmal möchte ich nicht so viel mich unterhalten, weil
ja.
auch manche Unterhaltungen einfach ablenken. Und nicht immer ist es das Gespräch auf Augenhöhe. Und dann schotte ich mich halt gerne mit Musik einfach ein bisschen ab. Tatsächlich gar nicht mal so laut, weil ich möchte trotzdem noch die Dynamik am Tisch mitbekommen. Manche reden ja auch nach den Händen über ihre Hand, die sie gerade gespielt haben, und da vielleicht ein bisschen was mit aufzuschnappen.
Okay.
Genau, gar nicht mal so laut. Eigentlich kriege ich immer alles gut mit, aber...
Ich muss jetzt trotzdem noch mal auf diese Sonnenbrille zu sprechen kommen. Es beschäftigt mich noch. Ja, aber wenn du ja sagst, okay, du kannst ja dann die anderen beobachten unbemerkt. Das ist ja dann andersrum, wenn jemand eine Sonnenbrille auf hat, auch so. Aber ich stelle mir das jetzt eben gerade vor, wenn alle eine Sonnenbrille aufhaben, was kann man denn dann noch beobachten? Also, ja.
Spannend, die Frage, die geht jetzt ein bisschen dann natürlich auf die Körpersprache und so. Also man kann natürlich das Verbale noch wahrnehmen. Man kann aber halt auch ganz viel trotzdem noch in der Mimik sehen. Und das meiste an Körpersprache passiert beim Mund.
Okay.
Genau. Und es ist auch tatsächlich verboten, sich komplett einzumurmeln. Also sprich, es muss immer ein Merkmal, beispielsweise Nase, Mund oder Augen, müssen erkennbar bleiben.
Okay. Okay.
Und Kopfhörer vielleicht dazu noch, dürfen auch nicht am TV-Tisch getragen werden. Also der TV-Tisch ist das, wo man im Fernsehen hin und wieder sieht, wo Karten gezeigt werden. Und da dürfen keine elektronischen Geräte, also auch keine Smartwatch oder keine Kopfhörer getragen werden.
Okay, genau. Verstehe.
Um sich da abzuschotten, braucht man Oropax.
Okay. Ah ja, okay. Also die trägst du dann sonst auch ab und an?
Nee, habe ich tatsächlich noch nie, aber...
Nee. Okay, nee, aber könnte man,
ja.
Okay. Wow, also... Ich bin ganz impressed, weil das ist so umfassend habe ich es mir gar nicht vorgestellt.
Tut mir leid, wenn ich deinen Podcast heute sprenge.
Nein, das ist gut. Ich meine, genau deswegen habe ich dich eingeladen. Das ist ein Thema, was ich faszinierend finde, aber wo ich merke, dass ich genau gar keine Ahnung habe. Und umso erfreuter bin ich darüber, dass du hier so viel erzählst. Was ist denn so dein bisher größter, erfolgreichster Poker-Moment gewesen, wo du so sagst, das vergesse ich nie?
Ja, da gibt es einige tatsächlich, aber als ich im Vorfeld so in mich gekehrt bin, es gibt schon ein paar oder tatsächlich ein Erlebnis, das komplett raussticht, und noch ein anderes, das emotional mich sehr begleitet hat, sagen wir es mal so.
Okay.
Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also mein erfolgreichster und größter Moment war, als ich in einem 3000-Teilnehmerfeld, also 3000-Menschen-Teilnehmerfeld, Fünfte geworden bin.
Wow.
Und genau, es gab einen Einsatz, ich hatte einen Einsatz gezahlt von 350 Euro Startgebühr. Und habe am Ende, also wenn ich hier gerade Zahlen nenne, man muss bedenken, dass ich auch unglaublich viel Geld schon investiert habe in dieses Spiel. Also es ist am Ende, ich tracke das, ich weiß, wie viel ich am Ende rausbekommen habe, aber es ist nicht ansatzweise die Summe, die ich jetzt nennen werde.
Ja.
Also man investiert ja auch ständig. Wenn ich vorhin das Beispiel hatte, dass man in 8 von 10 Fällen verliert, dann muss man diese Beträge ja auch irgendwo mit reinrechnen, ne? Das heißt, ich habe 350 Euro gezahlt und habe am Ende 28.000 rausbekommen.
Wow, okay.
Und on top gab es noch, deswegen war das einfach so ein krasses Erlebnis für mich, on top gab es noch eine Startgebühr von dem prestigeträchtigsten Turnier. das man in Europa spielen kann oder das die meisten Leute anzieht.
Ja.
Das Pendant gibt es in Las Vegas und das ist die WSOP,
ja,
also World Series of Poker Europe. Und man zahlt eine Startgebühr von 10.000 Euro.
Und das hast du gewonnen sozusagen?
Und das habe ich sozusagen on top bekommen, ja.
Oh.
Das musste ich wieder ausgeben.
Wow, ich habe Gänsehaut hier. Ich habe echt Gänsehaut, obwohl ich weder dabei war noch. Aber alleine das zu erzählen, das kann ich mir magisch vorstellen. Ja,
ja, es war unglaublich toll. Und was ich sogar noch viel schöner fand, unabhängig vom Geld, weil das bin ich ja, wenn ich um Geld spiele. Also ich bin das gewohnt, jetzt nicht in diesem Ausmaß, aber ich fand es unglaublich toll, weil ich mit sehr, sehr guten Chancen reingestiegen bin und endlich mal irgendwie so ein bisschen eine Frau nach vorne gestellt wurde, weil ich auch als Chipleaderin in den letzten Tag reingestartet bin. Und wir saßen dann, ich saß dann auch tatsächlich von den letzten 16 Spielern die ganze Zeit bis zu den letzten 5, als ich dann ausgeschieden bin, saß ich am sogenannten Feature- bzw. TV-Tisch. Und das heißt, ich hatte 8 Stunden Material für mich bekommen, um mich zu beobachten, wie ich am Tisch agiert habe und mich verhalten habe. Und konnte das dann im Nachgang halt auch alles nochmal, ohne irgendwie was zu beschönigen, was vergessen zu können, nochmal analysieren. Und das ist für einen Pokerspieler halt auch Gold wert, wenn man da nochmal ins Detail gehen kann, auch Monate später, wenn man das irgendwie gerade möchte. Ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Diese Aufzeichnung ist auch unglaublich viel wert.
Mhm.
Und da on top, ich habe dann quasi faktisch diese 28 plus 10k bekommen und diese 10.000 musste ich ja dann wieder 2 Wochen später investieren, als Startgebühr sozusagen. Mhm. Und dafür reisen halt auch ganz viele Leute aus aller Welt an, um dieses Turnier zu spielen.
Mhm.
Und das sind natürlich die Besten der Welt auch. Und da ein Highlight war dann, ich bin in Tag 2 gekommen. Das geht übrigens, glaube ich, 5 Tage statt 3.
Okay.
Genau, ich glaube 5. Und da saß ich dann am Tag 2 wieder an dem TV-Tisch, am Tag 2 werden alle Spieler wieder gemischt. Also es entscheidet das Los, wer an welchem Tisch sitzt und mit welchem Spieler zusammengesetzt wird.
Ah, okay.
Und da saß ich dann tatsächlich mit einem Spieler, der das 2 Jahre zuvor gewonnen hatte und 1,6 Millionen gewonnen hat. Einer der besten Spieler im deutschsprachigen Raum. Mit dem am Tisch und wieder im Fernsehen sozusagen. Also zumindest in der Poker-Szene im Fernsehen. Also es war schon sehr spannend.
Ja.
Und dann in diesem Event quasi am TV-Tisch zu sitzen und dieses Feeling. Und da gab es dann halt auch Kommentatoren. Und es schauen sich auch sehr viele Leute an, sehr viele Pokerspieler an. Und ja, also quasi innerhalb von 2 Wochen zweimal an diesem TV-Tisch zu sitzen, wo ich noch nie zuvor da war, war impressive für mich. Und einfach, genau.
Absolut. Also wie gesagt, ich habe hier auch Gänsehaut. Das ist alleine, wie du dabei guckst, das sieht natürlich keiner bei unserem Podcast, aber dir da, also du hast ja regelrecht so Begeisterungsflammen in deinen Augen. Da kann man nur, ich weiß, dass das auch stimmlich genauso transportiert wird, aber ich habe natürlich das Glück, dich da jetzt dabei auch beobachten zu dürfen.
Ja.
Und das steckt wahnsinnig an und ich wünschte, ich würde dieses Spiel beherrschen.
Es ist viel Arbeit, aber man kann es schaffen.
Genau, ich brauche ja auch noch ein Hobby für später.
Ja, es macht aber auch Spaß, es einfach nur als Hobby zu betreiben. Dieser Adrenalinkick manchmal zwischendurch ist auch immer cool. Und jedes Mal wieder, tatsächlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also ist immer so. Ja. Ich wollte noch kurz einmal auch mein schönstes.
Genau, du hattest ja noch den, das eine war das Erfolgreichste und das andere, da hast du ja auch von emotionalsten gesprochen, ne?
Ja, der war tatsächlich vor 7 Jahren nämlich, ziemlich genau, fast auf den Monat, da habe ich meinen Freund am Pokertisch kennengelernt.
Jetzt, ich bin froh, dass du das in diesem Moment erzählst, weil ich habe die ganze Zeit schon diese Frage im Hinterkopf, wann werfe ich die denn ein? Wie kann man überhaupt eine Partnerschaft führen in diesem verschobenen Zeitkonstrukt auch, wenn nicht, aber gut, dann hat sich,
hat sich erklärt.
Spielt auch. Ja, ja, weil sonst könntet ihr euch ja am Ende gar nicht begegnen.
Ja, ne? Genau. Ja, nee, er spielt auch und er hat den gleichen Rhythmus wie ich. Und
Das heißt, ihr reist dann auch zusammen zu den Turnieren und spielt ihr dann auch immer beide oder gibt es auch mal, dass nur der eine spielt, der andere ist halt dabei oder?
Eher weniger. Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Menschen nicht, die Paare nicht, die ihren Partner mitnehmen. Meistens sind es die Frauen, die dann einfach wirklich da am Rand zuschauen. Als Spielerin verstehe ich das nicht.
Nee, also kann ich mir vorstellen.
Meistens suchen wir dann auch diese Möglichkeiten aus, dass mindestens ein bisschen auch ich was zu spielen habe. Ich spiele natürlich kleiner als er und aber es gibt ganz viele Turnierpläne, die beides haben.
Okay. Oh, aber wie süß, am Pokertisch kennengelernt. Und was ist, wenn ihr so nebeneinander sitzt? Gibt's das auch? Ja. Also sich da selber gegenseitig zu lesen, das ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer, oder? Also ihr kennt euch halt auch privat dann so gut, dass das dann sicherlich ein bisschen schwieriger ist, oder?
Es entsteht eine ganz eigene Dynamik, sagen wir es mal so. Es ist auch ganz lustig, weil wir spielen ja nicht gegeneinander ausschließlich. Und wenn es dann Situationen gibt, wo wir zu dritt in der Hand sind, und im Pott spielen, da hatten wir tatsächlich jetzt vor 2 Wochen oder so einen Kommentar, boah, was spielt der denn für eine Scheiße? Und dann ist er in der Hand auch gebastet gegen mich, also gebastet, er ist rausgeflogen gegen mich.
Ja.
Und dann meinte der Dritte, der in der Hand war, meinte er, boah, was hat der für eine Scheiße gespielt? Und ich so, ja, ist halt so, ich weiß halt genau, was er macht, so ungefähr. Und wir leveln uns dann halt gegenseitig rein und für manche Außenstehende Dritte ist es dann schon manchmal komisch vielleicht, das ein oder andere, aber und sonst versuchen wir uns eigentlich aus dem Weg zu gehen, das macht man auch mit guten Freunden, man muss sich nicht mit denen jetzt da fetzen und weil man spielt ja auch noch gegen andere, also und für jeden, der sich raushält aus dem Fight, wenn wir uns zwar jetzt fetzen, ist es halt gut.
Ja. Okay.
Genau.
Wow, also krass. Also die Murmeltiere, die tagsüber schlafen zusammen, sich erholen und nachts dann die Welt auf den Kopf stellen. So stelle ich mir das jetzt vor.
Der ist jetzt gerade spazieren, damit wir auch ein bisschen Tageslicht bekommen. Ja. So dieses Mindset und auch gesunde Leben ist halt wirklich extrem wichtig.
Ja.
Bewegung viel.
Kann ich mir jetzt nach all deinen Erklärungen nochmal besser vorstellen. Du hast jetzt vorhin auch gesagt, bei diesen Turnieren reisen die Menschen von sonst wo an. Das bedeutet ja für dich dann im Umkehrschluss auch, dass du viel reist, oder? Oder ihr, jetzt kann ich ja das alles in ihr Form sagen.
Ja, ja,
ihr reist auch viel. Gibt es so ein Lieblingsziel, wo du sagst, am liebsten bin ich in Halle XY, in Casino XY oder ist es immer aufs Neue schön?
Wir sind am liebsten hier in Tschechien am Spielen. Mhm. Also ich sitze gerade nahe Tschechien in Deutschland, aber wir sind sehr nah an der Grenze zu Tschechien, zu dem größten Pokerfloor Europas.
Okay.
Da ist halt einfach die Turnierauswahl so oder das Turnierangebot so groß, dass wir halt hier täglich spielen könnten, wenn wir wollten. Also ich mache das nicht, aber ich könnte.
Ja.
Und ansonsten gibt es halt wirklich immer wieder Poker-Serien, Poker-Turnierangebote, die einfach lukrativ sind, die interessant sind, Turnier- oder spielbezogen, aber auch vielleicht von der Location her. So zum Beispiel war ich im Sommer ganz bewusst auf einer, da muss man auch immer schauen mit Nebenkosten und so weiter.
Weil, wenn du übernachten musst und
deswegen ist es schöner, wenn man halt so sein Home-Casino hat, sein Wohnzimmer, sage ich immer, oder sagen wir. Aber da bin ich ganz bewusst einfach mal für eine Turnierserie nach London gereist. Nur ich, weil es ein reines Frauenturnier war. Also genau, sowas gibt's auch. Genau, und da, das fand ich einfach total toll, da die Stadt London mal wieder mehr zu erkunden und
ja,
genau.
Da dann auch so eine Auszeit gleichzeitig
genau,
zu haben.
Ja, genau. Mhm. Oder aber auch Österreich ist das Turnierangebot ganz spannend, auch oft mit schönen Locations wie Seefeld oder Felden am Wörthersee. Genau, und dann beispielsweise jetzt in Seefeld haben wir es dann halt mit Skifahren verbunden. Genau.
Das
also gibt immer so
Nützliche mit dem Nützlichen verbinden.
Genau.
Das Schöne mit dem Nützlichen, so heißt es eigentlich.
Ja.
Wobei ist ja beides dann irgendwie toll. Das eine ist für die Seele und die Bewegung und das andere für den Gewinn oder wie man es auch ausdrücken möchte.
Ja. Es ist vielleicht noch ganz lustig zu erwähnen, in den 7 Jahren jetzt hatten wir noch keine Reise ohne Poker.
Ach krass.
Und das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen vom Tisch sein, weil wir das erste Mal, glaube ich, wir werden nach Ägypten dann jetzt mal uns eine Woche verziehen.
Okay.
Und das ist das erste Mal, dass wir kein Casino oder sowas.
Habt ihr aber schon geguckt, ob da eins ist? Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich.
Ich weiß. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob in Ägypten das Spiel vielleicht,
ach so, vielleicht verboten ist. Ja, genau.
Genau. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe noch nicht geguckt, aber irgendwie, glaube ich, habe ich es im Hinterkopf, dass es da gar nicht erlaubt
ist.
Deswegen. Vielleicht, ja. Da soll es halt dann nicht sein.
Ja, okay.
Aber es ist das erste Mal auch.
Verrückt.
Ansonsten hatten wir schon Reisen auch, die eigentlich auch unabhängig vom Poker sein sollten. Beispielsweise Tallinn, wunderschöne Stadt. Und naja, was macht man dann abends? Man schaut vielleicht doch, ist hier noch ein Casino, wo Poker anbietet und man vielleicht noch ein Turnier spielen kann. Und Tatsache, es war so, wir haben es gespielt, mein Freund wurde Zweiter und hat uns dann halt ein bisschen Taschengeld on top die Reise finanziert.
Ach, wie cool, wie cool.
Ja.
Wow. Ein spannendes Leben. Jetzt stelle ich mir aber natürlich trotzdem noch die Frage, wenn das durchaus zwischendurch ganz schön lukrativ sein kann, auch wenn du sagst, dass man 8 von 10 Mal eigentlich schon auch verliert, dass du auch die Sprecherei dann irgendwann mal an den Nagel hängen wollen würdest, weil es ist ja nun mal auch ein hart umkämpftes Pflaster, je nach Genre, was man so bedienen
möchte. Die KI
macht
uns nicht leichter, ne?
Die kommt noch on top. Wie ist denn da so dein Denken?
Ja.
Oder bist du da so in deiner Leidenschaft, in deiner Passion?
Nee, ich würde das schon gerne so weitermachen, weil ich tatsächlich schon auch für Sprechen brenne. Ich liebe das. Also jetzt müssen wir ja auch sagen, dass Hörbücher, also ich brenne wirklich für die Hörbücher an sich, weil ich es liebe einfach, ich liebe es zu lesen. Ich sag immer, ich habe Lesen zum Beruf gemacht. Was ist das, was gibt Schöneres als Lesen, zu was ich davor eh schon viel gemacht habe, zu seinen Beruf benennen zu dürfen. Auch wenn sie halt nicht am lukrativsten sind. Aber deswegen würde ich das Sprechen immer gerne, solange es möglich ist, beibehalten. Und ja, das ist einfach so mein Argument, sage ich mal. Solange es möglich ist, möchte ich das Sprechen. Auch vielleicht für den Ausgleich, einfach die Welt der Pokerspieler kann auch sehr einnehmend, sehr verschlossen oder ja, wie soll ich es ausdrücken? Es ist so eine kleine Bubble, die irgendwie, es ist schön, auch außerhalb dieser Bubble sich zu bewegen, weil sie sehr, ich sag jetzt mal, düster ist, gar nicht mal jetzt so von dem Umfeld nur her, sondern einfach, man ist da in dem Casino eingeschlossen, sitzt da die ganze Zeit und ja, also so viel Abwechslung hat man da jetzt auch nicht, außerhalb.
Ja, ist eine eigene Welt, ne? Also so, ich stelle mir das schon so auch vor, das ist dann, da gibt's dann halt auch nichts anderes in dem Moment, ne? Und
genau, auch die Pokerspieler, die Gespräche mit denen sind halt auch oft die gleichen. Also ich mag es schon gerne nochmal auch irgendwo außerhalb dieser Szene zu interagieren. Und auch die normalen Leute in Anführungszeichen um mich zu haben, hier und da. Genau, also auch alleine dafür ist es irgendwie förderlich.
Verstehe ich, verstehe ich.
So lange machen zu können, wie man möchte.
Auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja aber das Glück, und da spannen wir nochmal den Bogen zu ganz vorhin, dass du beide Leidenschaften sogar verbinden darfst, denn du bist hin und wieder oder immer öfter auch Poker-Kommentatorin. Das heißt, da sprichst du ja über das, was du auch spielst.
Genau.
Wie hat sich das zugetragen?
Ja, also das ist echt ein Geschenk, sag ich mal, dass sich mir diese Möglichkeit eröffnet hat, weil auch da ist es wieder durch Zufall irgendwie zustande gekommen, dass ich immer öfter gesagt habe, hey, ich bin auch Sprecherin und ich ja auch schon den Kontakt zu dem Pokermoderator hatte. Es ist aber auch wie in allen Branchen irgendwo auch hier ein hart umkämpftes Pflaster. Also es gibt nicht so viele Möglichkeiten, hier sprechen zu können.
Okay.
Aber immer wieder hatte ich halt jetzt die Gelegenheit dazu, kommentieren zu dürfen. Beispielsweise durfte ich oder habe ich ein Casino in Bratislava, wo ich den deutschen Pokerstream übernehmen darf, wenn deutsche Spieler am TV-Tisch sitzen.
Ja.
Weil dann der deutsche Mensch, der deutsche Spieler, Poker interessiert, sich halt dann deswegen diesen Stream auch anschaut.
Ja.
Macht keinen Sinn, wenn da halt nur Polen sitzen.
Ja, 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 voll.
Ist dann mit einem deutschen Kommentator. Mhm. Genau. Oder aber auch in Tallinn.
Mhm.
Da waren wir auch bei einer Poker-Series. Da durfte ich dann einfach auf Englisch kommentieren.
Okay.
Also, ja. Ja. Zum Glück bin ich der englischen Sprache so weit mächtig, dass ich das irgendwie hinkriege.
Ja, okay.
Genau.
Wow, ja. Und wie stelle ich mir das vor? Also du sitzt dann da und hast jetzt wie hier ein Mikro, Kopfhörer auf, beobachtest die Szene und redest dazu.
Mhm.
Audiodeskription sozusagen, ja.
Genau, also also beispielsweise nehmen wir mal das Casino in Bratislava. Da werde ich dann einfach über irgendeine Technik dazugeschaltet. Und also es ist alles eine halbe Stunde zeitverzögert sowieso, damit man nicht, also damit die Leute sich das nicht parallel anschauen können oder von irgendwo Infos bekommen, was der jetzt gerade in dem Moment hatte. Deswegen ist es eine halbe Stunde zeitversetzt.
Okay.
Und ich schaue mir quasi das Video an und kommentiere das darauf. Also ich spreche, wie eine Fußballmoderatorin das Spiel beschreiben könnte.
Mhm.
Also vielleicht ist das ein bisschen das falsche Beispiel, weil es noch ein bisschen mehr zugeht an Emotionen beim Fußball. Aber so ungefähr.
Mhm.
Also ich beschreibe vielleicht auch also es ist manchmal ein bisschen knifflig, weil man einerseits das Spiel beschreiben muss oder möchte. Jetzt nicht für jemanden, der nur das im Radio hören würde, ne? Also du musst jetzt nicht genau alles beschreiben, sodass es auch jemand versteht, der es nicht sieht, sondern du kommentierst halt einfach. Aber einerseits irgendwie das Spiel bewerten von ein bisschen, aber auch irgendwie gleichzeitig versuchen, so objektiv wie möglich zu sein, weil du hast viele verschiedene Spielstärken am Tisch. Manche sind teilweise halt Anfänger. Manche sind da nur hobbymäßig drin und setzen auf ihr Glück und spielen deswegen auch halt so entsprechend.
Ja.
Manche sind halt voll in dem richtige Entscheidungen treffen Ding drin und mathematisch und analytisch so krass drauf, dass, ja. Und ich habe ja auch nicht das beste Niveau. Also ich bin ja auch keine Top-Spielerin. Mhm. Ich mache auch ganz viele falsche Entscheidungen und ja, das alles so in meine Kommentare einfließen zu lassen, ist manchmal ein bisschen knifflig. Gleichzeitig habe ich noch ein Chatfenster offen, wo die Leute auf Twitch und es wird meistens über Twitch oder YouTube gestreamt, wo die halt kommentieren können und oder mir Fragen stellen auch und darauf dann einzugehen und diese Mischung quasi aus auf die Fragen einzugehen, weil die auch manchmal persönlich sind, was ich gestern gegessen habe oder sonst was und gleichzeitig das Spiel nicht aus den Augen zu lassen. So, das ist die Kunst oder die Krux an dem Ganzen manchmal.
Ja, spannend, spannend. Mhm. Und würdest du dann diesen Bereich gerne noch mehr ausbauen oder ist da eine Möglichkeit da oder ist es einfach so, nimmst du so, wie es kommt oder wie ist das?
Ja, also wenn du mich ganz ehrlich fragst, sehr gerne. Ich würde jederzeit da mehr Zeit investieren wollen, aber es ist wie gesagt sehr begrenzt. Die Pokerbubble ist auch nicht so wahnsinnig groß, also man kennt sich in der Pokerszene eigentlich. Gerade im Dachraum kennt man sich schon ziemlich gut.
Okay.
Oder was heißt ziemlich gut, aber man läuft immer wieder den gleichen Leuten über den Weg. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist nicht so groß, wie man denkt.
Mhm.
Und in der Pokerbubble nimmt man es immer ein bisschen größer wahr, aber wenn man da drauf schaut von außen, ist es halt echt ein Dorf gefühlt. Und ja, und deswegen...
Irgendwann kennt man dann auch die 3000, dabei sind. Ja, ich kann mir das vorstellen.
Und demnach ist halt auch die Möglichkeit der Besetzung ist halt auch immer eine Frage. Also ich durfte tatsächlich, das war irgendwie, hat das alles zu diesem großen Event da mit reingespielt. Jetzt hatte ich ja den Cash. Das war der Anfang der Turnierserie, das war der Auftakt quasi mit dem billigsten Turnier mit diesen 350 Euro. Da wurde ich ja dann jetzt Fünfte.
Mhm.
Daraufhin hatte ich ja dann das Ticket für dieses große, prestigeträchtige Turnier bekommen. Und im Zuge dessen, weil ich da mitgespielt hatte und das ja so groß aufgezogen wurde, durfte ich im Anschluss noch kommentieren, was super, super geil war,
Gott.
weil es halt richtig groß war. Also das hatte die meisten Zuschauer, es wurde extra, es gab ein Kommentatorenteam, das da im Casino vor Ort in dem Studio gesessen hat und kommentiert hat mehrere Stunden, mehrere Tage lang. Und da durfte ich dann ein paar Mal dabei sein und mitkommentieren, was einfach mega cool war. Unter anderem durfte ich auch mit dem Kommentator kommentieren, der meinte, dass meine Stimme gemacht sei für Radio oder sonst was. Und es war super cool, weil da saß man dann am Ende. Ja,
da schloss sich ja dann der Kreis. Ne? Ja, total. Wie alles begann und
genau
wie
so
es dann sich
auch
entwickelte.
Das haben wir auch
Wahnsinn.
Dann im Stream schon ein paar Mal dann auch erzählt gehabt, weil es einfach auch für uns beide sehr lustig war.
Ja. Ja, und eine total schöne Geschichte und total schöne Entwicklung und so so ein bisschen Vorhersage und dann Eintritt dieser Vorhersage. Ne?
Ja.
Das ist so. Jetzt ist ja das Jahr eigentlich noch nicht so weit fortgeschritten. Deswegen kann ich, glaube ich, die Frage noch stellen. Was ist so dein, hast du eine To-Do-Liste, eine Wunschliste, eine Bucketlist? Was möchtest du 2026 erreichen? Vielleicht in deinen unterschiedlichsten Wirkkreisen? Oder was wartet auf dich noch in diesem Jahr?
Hoffentlich ganz viel, ne? Also beruflich gesehen hoffe ich, dieses Jahr nochmal voll auskosten zu können und richtig Gas zu geben. Ich habe mir hier jetzt ein, sagen wir mal, zweites Studio gebaut, hier in der Nähe der Casinos, der tschechischen, um hier vor Ort richtig, richtig Gas zu geben. Ich meine, tatsächlich mit dem ganzen KI-Thema, das ist halt einfach da, wir wissen nicht, wo es hingeht. Und jetzt einfach nochmal so viel, mir noch einen größeren Namen zu machen, mehr Reichweite zu kriegen, was auch immer, in dem Fall mehr Jobs dann auch. Also das ist gerade mein großes, großes Ziel. Der Vorteil auch von diesem Ort ist nicht nur, dass er nah an den Casinos ist, sondern dass es auch in der Pampa ist und einfach ruhig ist und einfach abgeschottet von allem. Gar nichts. Höchstens
keine
eine Kuh draußen mut,
die
aber
vorbei donnert.
Genau, und dementsprechend habe ich hier richtig viel Zeit, weil man kann halt auch nicht viel tun, außer vielleicht spazieren zu gehen und na gut, man gibt genug Möglichkeiten, aber ich kann mich hier abschotten und einfach mich voll auf meine Arbeit stürzen und konzentrieren. Das ist so der Plan für 2026. Und sonst pokertechnisch ist auch also für dieses Jahr angedacht, mehr Study zu machen. Also es vergessen halt viele, aber es ist auch abseits des Tisches es kann unglaublich viel Arbeit sein. Es könnte halt wirklich ein tagfüllender Job sein, einfach Theorie zu büffeln. Es hört sich sehr trocken an, aber es ist manchmal gar nicht so trocken, wie man denkt. Und mich quasi auf der Theorie, auf der die Basis, die stimmen sollte, abgesehen von den ganzen anderen Fähigkeiten, die man da mitnimmt, die noch besser auszubauen. Dass ich einfach meine Entscheidungen am Pokertisch mir sicherer an den Entscheidungen, zumindest mathematisch und theoriemäßig einfach, dass sie fundierter sind. Genau. Das ist da der Plan.
Okay. Wow. Ich wünsche dir für all diese Bereiche wahnsinnig viel Erfolg, weil hört sich toll an, das sind tolle Pläne, das ist was, was du definitiv weiter betreiben musst, weil wenn man mit so einer Leidenschaft spricht, dann kann es nur das Richtige sein. Ja, also wie viele Menschen gibt's, die in ihrem Büro sitzen und jeden Tag denken, oh Gott, und morgen muss ich hier wieder her.
Ja.
Und du strahlst ja durchgehend. Und was soll es da Besseres geben, als dass du genau da drin ja deinen Erfolg haben sollst? Ja, also.
Was mir noch gerade eingefallen ist, was eigentlich 2025 schon umgesetzt werden sollte, aber wir noch nicht so ganz die Kurve gekriegt haben, vielleicht wird es 2026 soweit sein, wäre noch ein kleiner Traum von uns, mit einem Camper
rumzureisen, okay.
Von Casino zu Casino. Und natürlich darf die Sprecherbooth dann aber auch nicht fehlen.
Absolut.
In dem Camper.
Ja.
Jeder, der spricht, weiß, dass die Audios oder der Sound im Auto oder in so einem Auto auch ganz gut sein kann. Deswegen.
Ja, auch und wie unabhängig ihr dann wärt, ne? Das ist so alles auf vier Rädern, das ist schön.
Kleiner Traum von mir auf jeden Fall. Letztes Jahr ist es gescheitert, weil wir irgendwie nicht den perfekten Camper gefunden hatten. Mal gucken, ob es dieses Jahr was wird. Aber.
Ja, ganz schöner Traum.
Genau,
wir sind ja
genau.
auch Camper, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch schon Podcasts im Camper aufgenommen, weil Autos eben tatsächlich ja nicht die schlechtesten sind von der Dämmung her. Man muss halt gucken, wo man parkt,
genau.
weil trotzdem, so sehr man das liebt, dass man bei Regentropfen und Vogelgezwitscher einschlafen kann oder aufwachen kann, umso nervig ist es dann auf der Aufnahme.
Ja.
Also das muss man natürlich dann mit bedenken, aber...
Absolut.
Ja, aber da du Nachtmensch bist, wenn du Nachtmensch bist, dann ist ja auch die Geräuschquelle eher gering dann. Ja. Sehr gut. Ja, und jetzt darf natürlich dein Werbeblock am Schluss nicht fehlen. Wie erreicht man dich? Wo kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man dich mal als Poker-Kommentatorin hören oder wo findet man einfach deine Stimme? Erzähl doch mal.
Sehr gerne. Ja, also meine Stimme hört man natürlich auf Instagram, da in meinem Feed einfach gerne durchscrollen und da stoppen, was einem irgendwo interessiert, unter Sarah mit H am Ende, ganz wichtig, Seelentag, alles in einem Wort, _ Sprecherin, da findet man mich. Genau, und dann natürlich findet man mich auch auf meiner Website, das ist die folgende Domain, sprecherin-sarahseelentag.com. Also es ist jetzt hier ein bisschen anders. Hier habe ich den Bindestrich. Bei Instagram habe ich den Unterstrich. Also nicht verwechseln, aber ja, irgendwie unter Sarah Seelentag findet er mich eigentlich.
Wahrscheinlich, wenn man das bei Google eingibt, erledigt sich das schon, beziehungsweise.
Das könnte passieren.
Ja, beziehungsweise ich werde dich auch einfach in meinen Shownotes verlinken mit diesen Adressen. Dann ist der Hörer, die Hörerin nur einen Klick von dir entfernt und kann sich umgehend mit dir vernetzen und dir Aufträge zukommen lassen. Und,
ja, würde ich mich natürlich riesig freuen.
Sarah, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich habe gar nicht das Ausmaß im Vorfeld überblicken können, was da alles dazugehört. Ich finde, du bist so ein lebensfroher Mensch. Ich hoffe, dass dir das nicht durch Stress oder sonst was verloren geht, sondern dass du einfach, ja, so eine gute Seele, so ein guter Seelentag bleibst.
So, ja.
Genau. Jeden Tag eine gute Seele.
Ja. Ja. Von Seele zu Seele, sage ich auch immer
genau,
so gern.
Genau.
Das ist das, was wir machen mit dem Sprechen. Von
absolut,
Seele zu Seele.
Absolut.
Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, auch das Interesse von deiner Seite zu sehen. Das war mega schön. Ich freue mich immer, wenn ich Poker, gerade es ist ja sehr viel um Poker gegangen, Poker irgendwelchen Laien in Anführungszeichen näher bringen zu dürfen, auch von einer anderen, von einer Oh Gott, das Wort ist auch raus. Von einer egal. Ihr wisst, was ich meine. Von der Seite, die sich um den Wettbewerb und auch um das Außerrum, was außenrum. Oh Gott, also jetzt kann ich aber nicht mehr reden.
Wir reden auch schon echt lang.
Ja, wir reden schon lange. Also was alles um den Pokertisch drumherum passiert. Ja. Also, dass es wirklich ein Zusammenspiel ist von Mindset, Körper, Bewusstsein, Technik, Theorie, Mathematik, das ganze Konstrukt.
Absolut. Alles Liebe für dich, Sarah, und bis ganz bald.